Als wir aufwuchsen, waren meine Schwester und ich beste Freundinnen. Wir teilten alles und machten alles zusammen. Doch je älter wir wurden, desto mehr begann sich etwas zu verändern. Meine Schwester Jenna wurde immer distanzierter und launischer und es fiel mir schwer, eine Verbindung zu ihr zu finden. Sie verlor die meisten ihrer Freunde in der Schule und machte keinerlei Anstrengung, diese zerbrochenen Beziehungen wiederherzustellen. Eines Sommers beschlossen wir, gemeinsam zelten zu gehen, in dem Versuch, uns näher zu kommen und die Beziehung wiederzubeleben, die wir einst gehabt hatten. Damals wie heute hätte ich alles für meine Schwester getan. Und das war die beste Idee, die ich hatte, um wieder eine Verbindung herzustellen. Wir gingen in einen abgelegenen Teil des Waldes, wo wir allein mit der Natur sein würden. Am Anfang war es großartig. Wir verbrachten die Tage mit Wandern und Erkunden und die Nächte am Lagerfeuer, erzählten Geschichten und rösteten Marshmallows. Doch mit der Zeit begann ich etwas Seltsames an Jenna zu bemerken. Sie war besessen davon, einen bestimmten Ort im Wald zu finden und verbrachte Stunden damit, Karten zu studieren oder ins Dorf zu gehen, um mit den Einheimischen zu sprechen. Sie sagte mir nicht, was sie suchte, aber ich konnte spüren, dass es ihr wichtig war und ich wollte sie nur unterstützen. Ich war interessiert, denn was auch immer sie finden wollte, würde mir wahrscheinlich auch gefallen. Zumindest dachte ich das. Ich vermutete, es ginge um eine Art lokale Folklore, etwas, das uns beide schon immer fasziniert hatte. Egal wie sehr ich drängte, Jenna verriet mir nicht, was sie suchte und sagte nur, ich solle mich nicht in ihre Angelegenheiten einmischen. Eines Morgens, noch vor Sonnenaufgang, während wir noch auf der Reise waren, wachte ich auf und stellte fest, dass Jenna verschwunden war. Ich durchsuchte das Lager, aber von ihr war keine Spur zu finden. Panisch begann ich, den Wald fast im Dunkeln zu durchstreifen, rief ihren Namen. Nach stundenlanger Suche war ich unglaublich erleichtert, sie endlich zu finden. Ich konnte es kaum glauben. Nach all den Stunden war sie nur 3 Meter entfernt, saß allein auf einer Lichtung und starrte ins Leere. »Jenna, was machst du hier draußen?«, versuchte ich ruhig zu fragen. Sie sah mich an, schenkte mir ein kleines Lächeln und sagte, »Ich habe es gefunden. Endlich habe ich es gefunden.« Verwirrt sah ich sie an und fragte, »Was hast du gefunden?« Sie sah mich an wie ein Kind an seinem Geburtstag und antwortete, »Das Portal.« Ich verstand nicht, wovon sie sprach, aber ich konnte sehen, dass sie begeistert war. Sie führte mich zu einem Ort im Wald, wo ich eine kleine, kreisförmige Lichtung sah. In der Mitte der Lichtung war ein seltsames Symbol in den Boden geritzt. Unwohl bei der ganzen Situation fragte ich, »Was ist das?« Jennas Augen weiteten sich. Sie sah mich mit einem breiten Lächeln an und sagte, »Es ist ein Portal.« Ich starrte sie fassungslos an und dann fügte sie hinzu, »Nun, nicht nur ein Portal, es ist das Portal, das, nach dem ich gesucht habe.« Ich hatte keine Ahnung, wie ich reagieren sollte. An dem Symbol war nichts Einzigartiges oder Seltsames, es war buchstäblich nur eine Zeichnung im Boden. Soweit ich wusste, hätte Jenna es selbst gemacht haben können. Ich versuchte, sie zu überreden, dass wir gehen sollten, aber sie war entschlossen zu bleiben. Sie sagte mir, das Portal würde sie in eine Welt jenseits der unseren bringen. Eine Welt, in der sie wirklich glücklich sein könnte. Ich versuchte, mit ihr zu reden, aber sie hörte nicht zu. Und da begann ich zu erkennen, dass etwas nicht stimmte. Schließlich kehrte sie ins Lager zurück, aß ein paar Hände voll Chips und legte sich dann schlafen. In den letzten Tagen der Reise verbrachte Jenna immer mehr Zeit beim Portal. Sie saß dort stundenlang, starrte auf das Symbol und war in Gedanken versunken. Ich versuchte, mit ihr zu sprechen, aber sie wirkte distanziert und desinteressiert, als wäre ich gar nicht da. Am letzten Tag der Reise wachte ich auf und stellte fest, dass Jenna wieder verschwunden war. Dieses Mal wusste ich, wo ich sie finden würde. Ich ging zum Portal und sah etwas, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Jenna stand in der Mitte des Symbols, die Arme ausgebreitet. Ihre Augen waren geschlossen und sie wirkte fast, als würde sie beten. Plötzlich ließ sie die Arme sinken und stand still wie eine Statue. Dann drehte sie sich zu mir um, was mich überraschte, da ich nicht wusste, dass sie mich gesehen hatte und sagte, »Das ist deine Schuld. Du bist der Grund, warum das Portal nicht funktioniert.« Sie brach in hemmungsloses Weinen aus. Es war nicht leicht, aber ich schaffte es, Jenna ins Auto zu bringen und wir fuhren mehrere Stunden nach Hause. Ich versuchte die ganze Fahrt über mit ihr zu reden, aber sie antwortete nicht, außer mit gelegentlichen »Ich hasse dich«. Als wir ankamen, ging sie direkt in ihr Zimmer, schloss die Tür und ich glaube, dass ich danach nie wieder ein echtes Gespräch mit ihr hatte. Kurz darauf zog sie aus. Nicht einmal meine Eltern konnten sie überzeugen zu bleiben. Jahre sind seit dieser Campingreise vergangen und ich habe immer noch keine Antworten. Ich habe oft versucht, wieder auf sie zuzugehen, aber sie will nichts mit mir zu tun haben. Ich habe keine Ahnung, wie sie zu solchen Gedanken kam. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht unter dem Einfluss von LSD oder einem anderen Halluzinogen stand. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme an, immerhin weiß ich, dass es ihr gut geht. Wir sind noch auf Facebook befreundet und offenbar hat sie einen Verlobten. Aber aus irgendeinem Grund spricht sie weder mit mir noch mit der Familie. Wenigstens tröstet es mich zu wissen, dass es ihr gut geht. Ich bin mehrmals zu diesem Campingplatz und sogar zu dem angeblichen Portal zurückgekehrt, aber ich habe nichts gefunden. Ich weiß nicht, was Jenna dazu gebracht hat, im Grunde genommen zu zerbrechen und den Verstand zu verlieren, noch warum sie mit keinem von uns reden will. Ich hoffe immer noch, dass Jenna und ich eines Tages wieder eine Verbindung zueinander finden und ich meine Schwester für immer zurückbekommen kann. Als ich aufwuchs, erschienen mir meine Großeltern immer ein wenig seltsam. Sie waren nicht wie viele andere Großeltern, so wie die, die meine Freunde hatten. Ihre Großeltern gingen zu ihren Sportspielen und zu Familienfeiern und waren einfach große Säulen der Führung und Liebe. Meine Eltern versuchten, dass meine Geschwister und ich eine engere Beziehung zu meinen Großeltern aufbauten, aber es fühlte sich einfach immer so angespannt und merkwürdig an. Sie lebten in dem großen Haus auf dem Land und jedes Mal, wenn wir sie besuchten, konnte ich ein Gefühl der Unruhe nicht abschütteln. Mein Großvater war ein großer, gewaltiger Mann. Er war etwa 2 Meter groß, hatte einen dichten Bart und eine raue Stimme. Er sah mich immer mit einem strengen Ausdruck an, als würde er nicht gutheißen, wer ich war, und seine Augen schrien förmlich Urteil. Meine Großmutter hingegen war eine kleine, zerbrechliche Frau, wahrscheinlich etwa halb so groß wie mein Großvater, mit einer sanften Stimme und einem freundlichen Lächeln. Doch irgendwie fühlte ich mich in ihrer Nähe noch unwohler. Es gab etwas an meiner Großmutter, das mich immer nervös machte. Zuerst dachte ich, mein Unbehagen rührte von ihrer strengen Haltung her. Aber je älter ich wurde, desto mehr merkwürdige Dinge bemerkte ich an ihnen. Wenn ich meine Großeltern nach ihrer Vergangenheit fragte, blockten sie ab und wechselten gewöhnlich das Thema. Manchmal sagten sie, sie sprächen nicht gern darüber und beendeten das Gespräch abrupt. Mit wachsender Unsicherheit wurde ich noch neugieriger. Mir fiel auf, dass sie nie Fotos im Haus hatten, außer denen aus den letzten 20 Jahren oder so. Als ich meinen Vater fragte, sagte er nur, dass er es wirklich nicht wisse und es ihm auch nicht wichtig sei. Er hatte keine gute Beziehung zu ihnen und deshalb wollte er wohl, dass wir eine bessere Beziehung zu ihnen hätten, so wie er sie nicht gehabt hatte. Mein Vater hatte tatsächlich viel Zeit in einem Internat verbracht, nehme ich an, sodass er seine Eltern während seiner Kindheit nicht oft gesehen hatte. Mit 18 war er bereits auf sich allein gestellt. Eines Tages war meine Neugier stärker und ich beschloss, das Haus genauer zu durchsuchen. Ich ging auf den Dachboden und stieß beim Erkunden auf eine alte Truhe. Darin fand ich einen Stapel alter Fotografien, die mich verwirrten und beunruhigten. Weißt du, der erste große Stapel waren alte Fotos meiner Großeltern. Sie waren jung und meine Großmutter war wunderschön. Es wunderte mich, dass sie keines dieser Fotos aufgehängt hatten. Es gab mehrere Hochzeitsfotos und viele weitere, die ich für Flitterwochen oder Urlaubsbilder hielt. Was mich beunruhigte war, dass es neben den Fotos meiner Großeltern noch einen anderen Stapel in der Truhe gab. Die Fotos zeigten unbekannte Personen, alle blickten direkt in die Kamera, ohne sichtbare Regung im Gesicht. Es waren alte Schwarz-Weiß-Fotos, von der Hüfte aufwärts, von irgendwelchen Leuten. Diese Menschen waren keine Verwandten und ich erkannte niemanden. Trotz ihres fast statischen Ausdrucks konnte ich irgendwie die Angst dieser Menschen in den Fotos spüren. Es gab Dutzende solcher Fotos, keines glich dem anderen. Als ich die Fotos umdrehte, waren alle mit Kugelschreiber markiert. Sie hatten 2 Buchstaben, die wahrscheinlich die Initialen der abgebildeten Person waren, und einen Pfeil, der nach oben unten, links oder rechts zeigte. Ich verbrachte etwa eine Stunde damit, jedes Foto anzusehen und zu versuchen, irgendeinen Hinweis darauf zu finden, was das bedeuten könnte. Ich wusste, dass meine Großeltern es bemerken würden, wenn ich länger auf dem Dachboden blieb, und ich wollte nicht sehen, wie sie reagieren würden. Also warf ich die Fotos zurück in die Truhe und ging zu meinen Geschwistern nach unten. Ich wusste, dass ich vorsichtig mit ihnen sein musste, aber ich wusste nicht warum, noch mit wem ich darüber sprechen sollte. Ich fühlte mich in einer Art seltsames Netz aus Geheimnissen verstrickt und konnte das Gefühl nicht loswerden, dass die Menschen auf diesen Fotos aus irgendeinem Grund in Gefahr gewesen waren, obwohl es auch nur meiner Fantasie entsprungen sein konnte. Die Jahre vergingen und meine Großeltern begannen alt und gebrechlich zu werden, wie es eben passiert, und sie wurden immer zurückgezogener. Sie verließen das Haus überhaupt nicht mehr und erlaubten uns Kindern schließlich nicht einmal mehr, sie zu besuchen. Eines Tages erhielt ich einen Anruf von meiner Tante und meinem Onkel. Sie sagten mir, sie hätten meine Großeltern tot in ihrem Haus gefunden und die Polizei entschied, dass ihre Tode natürliche Ursachen gehabt hätten. Trotzdem konnte ich das Gefühl nicht loswerden, dass an ihrem Tod noch etwas anderes war. Als wir das Haus mit meiner Familie ausräumten, wollte ich noch einmal auf den Dachboden gehen und die alte Truhe ansehen. Die Fotografien waren noch da, aber diesmal war etwas Neues dabei. Ein handgeschriebener Brief meiner Großmutter mit Datum. Wenn ich raten müsste, schien er ungefähr aus der Zeit zu stammen, als ich das letzte Mal dort war und die Truhe durchsucht hatte. Der Brief lautete: Ich weiß, dass jemand aus dieser Familie unsere Truhe durchsucht hat. Ich bin empört und entsetzt, dass jemand in unsere kostbaren Erinnerungen eindringt. Außerdem sind es nichts weiter als Fotografien. Sie unterschrieb mit "In Liebe". Da wurde mir klar, dass ich meine Großeltern nie wirklich gekannt hatte, ebenso wenig wie mein Vater oder meine Tante. Sie hatten eine Art seltsames und zurückgezogenes Leben geführt, voller Geheimnisse und, nehme ich an, Intrigen, nur damit es etwas Besonderes erschien. Aber es ist schwer zu wissen, ob sie einfach seltsame, künstlerische Menschen waren oder ob etwas viel Dunkleres im Spiel war mit diesen Fotografien. Ich habe den Zettel, den ich fand, noch immer und bewahre ihn in meiner Erinnerungstruhe zu Hause auf. Ich zeigte die Fotos meiner Familie und niemandem schien es wirklich wichtig zu sein. Alle nahmen an, dass es sich nur um einen Haufen zufälliger Fotos handelte. Vielleicht denke ich zu viel darüber nach und vielleicht erscheint dir diese Geschichte nicht besonders gruselig, aber wenn du meine Großeltern gekannt hättest, wie sie sich verhielten, die Energie, die sie ausstrahlten, die Art, wie sie lebten, würdest auch du misstrauisch werden. Ein bisschen Kontext zuerst. Ich bin 25 Jahre alt und studiere an einer kleinen Universität im Nordwesten der USA. Im Moment wohne ich im Wohnheim und in letzter Zeit sind immer wieder Warnungen aufgetaucht über Leute, vor allem Frauen, die nachts beim Nachhausegehen angegriffen wurden, besonders nach dem Ausgehen in Bars oder Clubs. Jedenfalls war Sonntagabend und ich fühlte mich schrecklich, weil ich am Vorabend extrem lange gefeiert hatte. Ich beschloss, mich zur örtlichen Lebensmittelfiliale zu schleppen, um Advil und ein paar Snacks zu kaufen. Sie ist ungefähr 10 Minuten zu Fuß vom Campus entfernt, wenn man langsam geht, so wie ich. Als ich aus dem Laden kam und mir die Kopfhörer aufsetzte, bemerkte ich zwei Mädchen am Straßenrand, beide weinend. Eine von ihnen sah mich aus dem Augenwinkel an und murmelte so etwas wie: Pass hier oben auf dich auf. Ehrlich gesagt war ich mir nicht sicher, ob sie zu mir sprach oder zu ihrer Freundin. Zu dem Zeitpunkt dachte ich einfach, sie wären betrunken und emotional. Ich schenkte dem keine weitere Beachtung. Ich fing an, die lange Straße zurück zu meinem Wohnheim entlang zu gehen. Seltsamerweise war sie super leer. Leer wie in einem Horrorfilm. Die einzigen Personen, die ich sah, waren drei Typen, die mir von weit hinten auf derselben Straßenseite entgegenkamen. Instinktiv wechselte ich die Straßenseite, halb abgelenkt und wie üblich auf TikTok scrollend, während ich ging. Als ich kurz den Blick hob, sah ich, dass die Typen ebenfalls die Seite gewechselt hatten und jetzt direkt auf mich zuliefen, etwa 5 Meter entfernt. Mein Magen sackte sofort zusammen. Es war zu still. Und jetzt kamen diese Typen auf mich zu. Als wir uns schließlich begegneten, rief einer von ihnen: Guten Abend! Sie wirkten osteuropäisch, vielleicht Ende 20 oder Anfang 30. Sie waren normal gekleidet. Jeans, Bomberjacken, Sneaker. Nichts Auffälliges, aber die Stimmung war komisch. Um ruhig zu bleiben, sagte ich so etwas wie, »Sorry, ich hab das eilig« und versuchte weiterzugehen. Doch dann stellte sich einer von ihnen mir in den Weg. Nicht super aggressiv, aber genug, um mir einen Schauer über den Rücken zu jagen. Alle meine Instinkte schrien bereits. Derjenige, der zuerst gesprochen hatte, hielt etwas, das wie Flyer oder Flugblätter aussah, sodass ein Teil von mir dachte, vielleicht wollten sie etwas verkaufen. Ich zog vorsichtshalber einen Ohrhörer raus, falls ich mit ihnen interagieren müsste. Er begann mir zufällige Fragen zu stellen. Wie alt ich sei, was ich studiere. Ich sagte, ich sei 25 und studiere Strafrechtspflege. Ich hielt es lässig, aber bestimmt. Dann fragte er, »Hast du eine Freundin?« Und das ließ mir die Haare zu Berge stehen. Ich log und sagte nein. Als ich den Blick abwandte, sah ich den dritten Typen aus dem Augenwinkel. Seine Hand zappelte nervös und bei genauerem Hinsehen hielt er ein ziemlich großes Schweizer Taschenmesser. In dem Moment geriet mein Gehirn in totale Panik. Dann beugte sich der Erstere, immer noch lächelnd, als wäre das Gespräch das Normalste der Welt, etwas zu mir und fragte mit starkem Akzent, »Wo können wir Mädchen finden?« Ich stammelte, dass ich es nicht genau wüsste und versuchte vorbeizugehen. Aber der Typ, der mir den Weg versperrte, rührte sich nicht, sodass ich gegen ihn stieß. Nicht heftig, aber unangenehm. Zur Einordnung. Ich bin ungefähr 5 Fuß 10 Zoll groß und wiege etwa 200 Pfund. Ich bin nicht klein, aber auch keiner, der unbedingt kämpfen würde. Es sei denn, es ginge um Leben und Tod. Ich bin nicht für heroische Momente gemacht, du weißt schon. Jedenfalls begann ich zu diesem Zeitpunkt wirklich Angst zu bekommen. Diese Typen meinten es ernst. Sie hatten definitiv etwas im Schilde. Dann stellte der Redner mir eine Frage, die mir ehrlich gesagt das Blut in den Adern gefrieren ließ. Er kam ein bisschen näher und fragte, ob ich hier in der Gegend Mädchen unter 18 kenne. Sofort sagte ich nein, wahrscheinlich etwas zu laut. Er nickte komisch, aber irgendetwas in ihm schien wie ein Schalter umzulegen. Er begann leicht zu zittern, als würde er gleich explodieren oder weglaufen. Danach deutete er auf meine Einkaufstüte und verlangte zu wissen, was drin sei. Ich sagte, es seien nur Snacks und Kram aus dem Laden. Nichts Interessantes. Das schien ihn nicht zufriedenzustellen. Er stupste mir gegen die Schulter und fragte dann, ob ich eine kleine Schwester hätte. Ich sagte, nein, ich bin Einzelkind. Die Art, wie er danach die Stirn runzelte, war echt beunruhigend. Es war nicht nur Enttäuschung, es war wie wütende Verwirrung. Gerade als ich mich entscheiden wollte, ob ich rennen oder anfangen sollte zu schreien, hörte ich Stimmen hinter mir, Lachen. Normale Gesprächsgeräusche. Ich drehte den Kopf und sah eine Gruppe von vielleicht 7 Studierenden, Jungs und Mädchen, die auf uns zukamen, absoluter rettender Moment. Sobald ich sie sah, fühlte ich, dass ich endlich wieder atmen konnte. Die Straße, die vor einer Minute noch verlassen gewirkt hatte, war jetzt belebt. Der Typ, der mit mir sprach, wollte gerade etwas sagen, aber bevor er konnte, murmelte der mit dem Taschenmesser dem anderen etwas ins Ohr. Etwas Kurzes und Schnelles in einer Sprache, die ich nicht kannte. Später, als ich es bei Google Translate eingegeben habe, war die beste Vermutung, dass es Bosnisch für Pan war. Während er es sagte, gab er dem Redner einen leichten Klaps auf den Arm. Eine stille Geste, sich zurückzuziehen. Die Gruppe Studierender war nun etwa 6 Meter entfernt. Ich entschied in dem Moment, dass ich nicht abwarten würde, um zu sehen, was passieren würde. Ich murmelte irgendwas von »Ich komme zu spät«, drängelte mich am Typ vorbei, der mich noch blockierte, und ging den letzten Abschnitt zurück zum Campus in schnellem Schritt. Es waren nur ungefähr 100 Meter, aber sie fühlten sich an wie die 100 längsten Meter meines Lebens. Ich stürmte ins Gebäude, schlug die Tür hinter mir zu und ging direkt in mein Zimmer. Ich schaute nicht einmal zurück. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, ergaben all die Warnungen und Berichte über Mädchen, die in der Nähe des Campus angegriffen wurden, viel mehr Sinn. Ich sage nicht, dass diese 3 Typen zwangsläufig hinter all dem stecken, aber irgendetwas an der Stimmung hat mich getroffen. Ich wiederhole immer noch in meinem Kopf den Moment, als der Typ »Geh« sagte. Hatte er den anderen gesagt, sie sollten mich angreifen? Oder gab er damit zu verstehen, dass sie sich zurückziehen und es vorerst lassen sollten? Ich weiß es nicht. Vielleicht dramatisiere ich. Vielleicht spielt mir meine Vorstellung etwas vor, aber irgendetwas an der Art, wie sie mich einkreisten, Die seltsamen persönlichen Fragen, das Taschenmesser, alles fühlte sich falsch an. Sehr, sehr falsch. Es war an einem Nachmittag in diesem kleinen alten Park im Zentrum von Crestview. Wirklich, die Hauptstraße war voller kleiner Läden, die aussahen, als stünden sie schon ewig dort. Der Park selbst war nichts Besonderes. Nur eine verrostete Schaukel, eine kleine Kletterstruktur mit einer knarrenden Rutsche, öffentliche Toiletten mit seltsamem Geruch, ein altes Backsteingefängnis mit zwei Zellen aus der Zeit des Wilden Westens und ein großer Pavillon mit ein paar verstreuten Metallbänken. Ich saß auf den Stufen des Pavillons und arbeitete an einem Stick-Projekt, das ich schon lange aufgeschoben hatte, als ich auf der anderen Straßenseite, die den Park teilte, auf dem Parkplatz ein altes zweistöckiges Gebäude bemerkte. Dahinter hatten sie gerade ein riesiges Reinigungs- und Abrissprojekt begonnen, ein komplettes Bauchaus. Genau dort konnte ich alles sehen. Am ersten Tag, als sie anfingen, Dinge abzubauen, sah ich einen der Arbeiter, einen Typen um die Mitte 30. Schwer zu sagen mit all dem Dreck, doch er sah mich ein paar Mal an. Ich schenkte dem nicht viel Beachtung. Ich dachte, er war vielleicht einfach zerstreut nach einer langen Schicht. Aber als es am nächsten Tag wieder passierte, weckte es schon mehr meine Aufmerksamkeit. Gegen Ende dieses Tages beschloss eine meiner Freundinnen, die beim Pavillon vorbeigekommen war, hinüberzugehen und nachzusehen, was sie dort machten. Nach einer Weile kam sie zurück und der Typ folgte ihr. Sie redeten kurz, ganz beiläufig, aber als sie gehen musste, blieb er noch ein bisschen, nicht auf eine seltsame Art, eher unbeholfen, als wüsste er nicht, ob er bleiben oder gehen sollte. Wir endeten in leichter Plauderei. Das Wetter, zufälliges Gerede, nichts Persönliches. Irgendwann, während ich in meinem Nähkästchen kramte, entdeckte er das Zigarettenpäckchen darin und wirkte gleich aufmerksamer. Er entschuldigte sich schnell, sagte, er sei fast am Verzweifeln nach einer Zigarette, wolle aber nicht den Weg bis zu seinem Auto gehen. Er tat mir leid, weil er völlig fertig aussah, als hätte er den ganzen Tag Erde geschaufelt. Aber ich musste ihm sagen, dass ich auch keine mehr hatte. Er fragte, ob ich ihn zu seinem Auto begleiten wolle, damit er ein paar holen könnte. Ich zögerte kurz, aber es war heller Tag. Menschen waren in der Nähe, also dachte ich, was soll schon passieren? Wir gingen zu seinem heruntergekommenen Nissan und er tat so, als würde er in seinen Taschen kramen. Dann sah er ins Auto, kratzte sich am Kopf und murmelte, er müsse die Zigaretten wohl dort vergessen haben, wo er untergekommen war. Als er sich umdrehte, bemerkte ich plötzlich, dass er unruhig wurde. Sich umsah, als erwarte er, dass jemand aus den Büschen sprang oder so etwas. Ich dachte, was zum Teufel? Dann begann er völlig unvermittelt eine lange Tirade darüber, wie ihn eine Gang verfolge. Er sagte, das gehe schon seit 2 Jahren so. Ehrlich gesagt machte es mich ziemlich nervös, weil sich seine Ausstrahlung beim Erzählen völlig veränderte. Der Typ war nicht mehr der erschöpfte Arbeiter, sondern jemand, bei dem ich mir nicht sicher war, ob ich in seiner Nähe bleiben wollte. Um das Gespräch auf etwas weniger Intensives zu lenken, schlug er vor, zu dem Ort zu gehen, wo er wohnte, angeblich nur ein paar Minuten zu Fuß, um dort zu rauchen. Ich erfand schnell eine Ausrede, dass ich gleich abgeholt würde, aber er ließ nicht locker. Er bestand darauf, sagte, es sei praktisch um die Ecke. Er fing an zu erzählen, dass er sich an dem Ort, wo er blieb, ziemlich einsam fühle und es großartig wäre, jemanden zum Reden zu haben. Ich lächelte weiter und sagte ihm immer wieder, dass ich nicht könne, versuchte nicht unhöflich zu klingen, aber ich merkte, dass er leicht ungehalten wurde. Während er weiter auf die Idee drängte, fiel mir auf, dass er einen Arm auf seinem Auto abstützte, während er mich ansah. Ich stand mit dem Rücken zum Auto, was mir zuerst nicht allzu verdächtig vorkam. Doch dann legte er auch die andere Hand auf die andere Seite von mir, sodass er mich vollständig blockierte. Da schrillte mein Instinkt laut auf. Ich duckte mich schnell unter seinem Arm hindurch und machte ein paar Schritte weg, versuchte dabei möglichst unauffällig zu wirken. Kaum dass ich mich bewegte, zog er seelenruhig ein riesiges Jagdmesser aus der Seitentasche seines Autos. Ich muss kreidebleich geworden sein, denn er lachte halb und sagte, das sei nur, falls die Gang, die ihm folge, irgendetwas versuchen würde. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Mein Kopf raste. Ich erinnerte mich daran, dass meine Freundin Jade auf der anderen Seite des Parks in einem kleinen Studio wohnte. Aber ich dachte, verdammt, wenn er sehen würde, dass ich dorthin ginge, könnte er warten und mir auflauern, wenn ich wieder herauskäme. Das war nicht gerade beruhigend. Ich versuchte, die Situation zu entschärfen, mit Sätzen wie: Hey Mann, geh doch besser nach Hause, entspann dich, genieß deine Zigarette. Ich wollte gerade eine weitere Ausrede erfinden, als er plötzlich einen Schritt nach vorne machte und mich mit den Armen einkreiste. Komm schon, sagte er fast flehend. Es sind höchstens 5 Minuten. Wir rauchen nur und hängen ein bisschen ab. In diesem Moment hörte ich auf, höflich zu tun. Ich hatte die Nase voll. Meine Intuition schrie mich an. Und dann zog er direkt vor mir das Messer erneut, diesmal aus seiner Tasche. Sein Kiefer spannte sich so sehr, dass man die Anspannung in seinem Gesicht sehen konnte. Hör zu, knurrte er durch zusammengebissene Zähne. Ich bin nur ein bisschen einsam, okay? Er beugte sich so nah heran, dass ich die Nikotinflecken und die kaputten Zähne nur wenige Zentimeter vor meinem Gesicht sehen konnte. Du musst nicht lange bleiben, zischte er fast. Ich war völlig blockiert, wusste nicht, was ich tun sollte, als ich schwören könnte, dass das Universum mir half. Einer meiner anderen Freunde, Danny, tauchte genau im richtigen Moment auf. Hey, was geht? Rief Danny, als hätte er keine Sorgen, und kam gelassen näher. In dem Moment, als der Typ Dannys Stimme hörte, ließ er den Arm sinken und wandte sich ihm zu, lächelte, als wäre nie etwas passiert. Er brachte sogar eine super höfliche Vorstellung hervor, als hätte er nicht gerade noch fast eine Szene gemacht. Ich klammerte mich an dieses Gespräch wie an einen Rettungsring, redete mit Danny und entfernte mich Schritt für Schritt vom Auto, von dem Typen, von allem. Wir gingen ohne weiteres Drama. Ich habe diesen Typen wieder gesehen, Gott sei Dank. Aber ich mied diesen Park für ein paar Wochen. Ein seltsamer, zu freundlicher Bauarbeiter, der behauptete, eine Gang verfolge ihn und versuchte, mich mitzunehmen. Ja, besser ihm nie wieder zu begegnen. Normalerweise sind Feiertage ein guter Anlass, die Familie zu besuchen und sich mit den Liebsten zu verbinden. Aber ich werde nie wieder ein Fest mit meiner Familie verbringen. Wollen, nachdem ich vor einigen Jahren ein Thanksgiving erlebt habe. An diesem Thanksgiving hatte ich keine Wahl. Meine Eltern machten mir so lange Vorwürfe, bis ich schließlich zustimmte, zu ihnen nach Hause zu kommen, obwohl ich schon wusste, dass es ein Desaster werden würde. Sie waren immer kritisch und urteilend gewesen und ließen mich nie vergessen, dass ich nicht gut genug für sie war. Aber dieses Thanksgiving war anders. Es waren nicht nur meine Eltern, die verrückt waren, sondern die ganze Familie. Kaum hatte ich die Tür betreten, spürte ich, dass etwas nicht stimmte. Eine seltsame Stille lag in der Luft und der Geruch von verbranntem Truthahn hing in der Küche. Meine Mutter empfing mich an der Tür, aber ihr Gesicht war anders. Ihre Augen wirkten leicht ausdruckslos und ihr Lächeln war zu breit, als wäre sie eine völlig andere Person. Sie sagte: Hallo Liebling, wir sind so glücklich, dass du hier bist. Und umarmte mich so fest, dass es fast wie ein Würgen war. Ich versuchte, mich loszureißen, aber ihr Griff war zu stark. »Mama, du tust mir weh«, schaffte ich zu sagen, als ich mich schließlich befreien konnte. »Es tut mir leid, Liebling«, antwortete sie mit einem Funken Vergnügen in den Augen. »Ich bin einfach so aufgeregt, die ganze Familie wieder vereint zu haben.« Ich sah mich um und bemerkte, dass alle meine Geschwister da waren. Mein Bruder, der immer mein Favorit gewesen war, hatte seine neue Frau mitgebracht. Sie sah verängstigt aus, als wäre sie in eine Kriegszone geraten. Meine Schwester, die normalerweise ruhig und zurückhaltend war, lief wie ein eingesperrtes Tier auf und ab. Um die Spannung zu mildern, fragte ich: Ist alles in Ordnung? Das Lächeln meiner Mutter zögerte. Natürlich, Liebling. Warum sollte es nicht so sein? Aber ich konnte die Angst in den Augen meiner Geschwister sehen, als wüssten sie etwas, das ich nicht wusste. Alles war sehr seltsam. Wir setzten uns an den Tisch. Und dann begannen die wahren Probleme. Das Essen war kalt und geschmacklos, und das war noch das geringste Problem. Meine Mutter machte weiterhin seltsame Bemerkungen, wie das so schön sei, alle vor dem Ende zusammen zu haben, und dass wir diesen Moment genießen sollten, bevor es zu spät ist. Dann sagte sie etwas, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Wusstet ihr, dass die Pilgerväter früher ihre eigenen Toten gegessen haben? Ihre Augen glänzten vor Wahnsinn. Was? Rief mein Bruder, während seine Frau noch entsetzter wirkte. »Es stimmt«, sagte meine Mutter und nickte. »In harten Zeiten griffen sie zum Kannibalismus, um zu überleben.« Wir blieben stumm, fassungslos und versuchten zu begreifen, was sie gerade gesagt hatte. Aber anscheinend war das nur der Anfang. Im Laufe des Abends begann meine Familie, ihr wahres Ich zu zeigen. Die Frau meines Bruders stellte sich als seine dritte Ehefrau heraus und über die beiden vorherigen sagte er nur, sie hätten gelacht, was ich nie verstand. Meine Schwester gestand heimlich Drogenabhängigkeit und meine Mutter sagte, dass bei ihr eine unheilbare Krankheit diagnostiziert worden sei. Aber am erschreckendsten war, als mein Vater seinen Plan enthüllte. Er sammelte seit Jahren Vorräte und Nahrung, um sich auf das Ende der Welt vorzubereiten. Er war überzeugt, dass die Gesellschaft zusammenbrechen würde und wollte, dass wir alle vorbereitet waren. »Wir können nicht nur mit Dosenfutter überleben«, protestierte ich. »Wir müssen einen Weg finden, unsere eigenen Lebensmittel anzubauen, eine Art selbstversorgende Gemeinschaft zu schaffen.« Aber mein Vater lachte. »Du verstehst es nicht, Sohn. Wenn das Ende kommt, wird jeder für sich selbst sein. Niemandem sonst kann man vertrauen.« Ich sah mich am Tisch um, auf meine verrückte Familie, und wusste, dass ich weg musste, aber ich wusste nicht wie. Sie waren zu unberechenbar und in gewisser Weise gefährlich. Ich fühlte mich wie ein gefangenes Tier, das auf das Opfer wartet, und die Spannung im Raum war erdrückend. Die Augen meiner Mutter wanderten von einer Seite zur anderen, als suchten sie etwas, die Frau meines Bruders hyperventilierte, und meine Schwester riss sich zwanghaft die Haut auf. Plötzlich stand mein Vater vom Tisch auf. »Ich habe etwas, das ich euch zeigen möchte«, sagte er mit leiser, dringender Stimme. Wir folgten ihm alle in den Keller, wo er eine Art Bunker eingerichtet hatte. Er war mit genug Nahrung und Wasser ausgestattet, um Monate, vielleicht Jahre zu überdauern. »Hier werden wir sicher sein«, sagte er, die Augen glänzend. »Wir werden dem Sturm trotzen und siegreich hervorgehen, wenn alles vorbei ist.« Aber ich wusste, dass nichts davon real war. Es gab keinen Sturm, kein Weltende, keinen Zusammenbruch und schon gar keinen Sieg durch Kannibalismus. Mir lief ein Schauer über den Rücken, weil ich wusste, dass genau das alles war, worauf es hinauslief. In einem Bruchteil einer Sekunde traf ich eine Entscheidung, von der ich nicht weiß, wie ich sie umsetzen konnte. Ich schnappte mir eine Dose aus dem Bunker und rannte zur Tür. Ich wusste nicht, wohin ich ging, da meine Eltern praktisch in der Einöde lebten, aber ich wusste, dass ich nicht bleiben konnte. Ich rannte durch den Wald, das Herz hämmerte in meiner Brust und hörte erst auf, als ich fast vor Erschöpfung zusammenbrach. Als ich endlich wieder zu Atem kam, wurde mir klar, dass ich keine Ahnung hatte, wo ich war. Aber ich fühlte mich frei von meiner verrückten Familie und der Dunkelheit, die sie verschlang. Ich gebe zu, dass ich vielleicht ein wenig verrückt klinge und vielleicht erlebte ich in diesem Moment einen Nervenzusammenbruch. Ich weiß es nicht. Schließlich fand ich den Weg zurück zur Zivilisation, aber ich bin nie wieder ins Haus meiner Familie zurückgekehrt. Ich hörte sogar Gerüchte, dass sie möglicherweise umgezogen oder gestorben seien, aber wenn man sie kennt, ist es wahrscheinlicher, dass sie gegenseitig vorgegangen sind und sich in irgendeinem Wahnsinn gegenseitig zerstört haben. Ich weiß es nicht und es interessiert mich nicht. Die Wahrheit ist, dass ich nicht weiß, was aus ihnen geworden ist und ich will es nicht wissen. Alles, was ich weiß, ist, dass ich froh bin, entkommen zu sein, als ich es tat. Und jetzt verbringe ich jedes Thanksgiving mit Menschen, die mich lieben. Ich habe keinen geheimen Bunker voller Dosenfutter und keinen möglichen Blutdurst. Ich weiß, wie diese Geschichte klingt, und vielleicht trübt meine voreingenommene Meinung über meine Familie meine Wahrnehmung. Ich weiß nur, was ich in jener Nacht gefühlt habe und die Blicke in den Augen meiner Eltern, die ich niemals vergessen werde. Und jetzt bin ich dankbar für jeden Moment, in dem ich lebe und frei bin, weit weg vom Horror des letzten Thanksgiving-Dinners mit meiner Familie. Ich traf diesen Typen zum ersten Mal, als ich etwa 12 Jahre alt war. Olivia und ich hingen in einem kleinen Park ein paar Blocks von meinem Haus in Fairview, Nebraska, ab. Es war so ein heruntergekommener Nachbarschaftspark, ein paar Schaukeln, eine kaputte Rutsche und nicht viel mehr. Wir alberten gerade herum, als ein älterer Junge auf seinem Fahrrad vorbeifuhr. Zuerst schenkte ich ihm keine große Beachtung. Er fuhr einmal, zweimal, dreimal vorbei. Beim vierten Mal verließ er den Bürgersteig und fuhr direkt auf uns zu. Olivia warf mir diesen U-O-Blick zu. Der Typ hielt an, zog ein zerknittertes Stück Papier heraus, sagte kaum etwas und meinte nur, »Das ist für dich.« Er sah viel älter aus, so 16. Definitiv zu alt, um in Parks herumzuhängen, ehrlich gesagt. Wir nahmen das Papier und er fuhr eilig davon, als hätte er es eilig. Olivia und ich starrten uns einen Moment lang an. Total seltsam. Ich entfaltete den Zettel, auf dem nur stand, »Komm zu mir nach Hause für eine Überraschung, Matt.« Darunter stand eine Adresse. Es versteht sich von selbst, dass wir sofort davongelaufen sind. Wir warfen den Zettel auf den Bürgersteig und rannten zurück zu meinem Haus. Eine Stunde lang saßen wir in meinem Zimmer und versuchten uns einzureden, dass es vielleicht nur ein einsamer oder unbeholfener Junge war. Aber ehrlich gesagt, es fühlte sich unheimlich an. Danach sahen wir ihn manchmal wie einen Geist durch die Nachbarschaft streifen. Aber wir hielten uns fern. Etwa anderthalb Jahre später. Ich war ungefähr 13, fast 14, und ging alleine von Olivias Haus nach Hause. Sie wohnte nur ein paar Häuser entfernt, also kein großes Ding. Es dauerte höchstens 5 Minuten. Auf halbem Weg bemerkte ich aus dem Augenwinkel einen Radfahrer. Sofort dachte ich, das kann nicht sein. Ist das er? Ich drehte leicht den Kopf, um nicht auffällig zu wirken. Und ja, es war er. Dieselbe Rasur, dasselbe alte BMX-Fahrrad. Er fuhr ganz langsam vorbei und sah mich die ganze Zeit an. Mein Magen sackte zusammen, aber er sagte nichts und fuhr einfach weiter. Ich war fast an meiner Haustür, das Herz raste, während ich nach den Schlüsseln kramte, als ich jemanden rufen hörte. Ich drehte mich um und da stand er, winkte, als wären wir alte Freunde. Ich erzählte es meinen Eltern an diesem Abend. Sie schrieben es ein wenig herunter, meinten, vielleicht habe er Entwicklungsprobleme und wolle wahrscheinlich niemandem schaden. Ich fühlte mich schuldig, als würde ich übertreiben. Aber trotzdem. Wer folgt einem 13-jährigen Mädchen bis vor die Tür, wenn er nur nett sein will? Dann kam das dritte Treffen. Zu der Zeit hoffte ich, dass er vielleicht weggezogen sei oder so, aber nein. Eines Nachmittags ging ich alleine zum Eckladen, nur um Snacks zu holen. Als ich den kleinen Graben neben meiner Straße überquerte, sah ich ihn in der Mittelinsel stehen, als würde er auf jemanden warten. Ich hielt den Kopf gesenkt und beschleunigte meinen Schritt, so getan, als würde ich ihn nicht sehen, aber es half nichts. Er fuhr direkt auf mich zu. Er hielt ein paar Meter entfernt an und fragte, »Wie heißt du?« Mein Gehirn machte für einen Moment einen Kurzschluss und bevor ich nachdenken konnte, sagte ich, »Amber!« Total gelogen. Ohne zu zögern. Ich war damals etwa 14. Er musste mindestens 18 gewesen sein. Ich wollte nicht, dass er wusste, wo ich wohnte. Also tat ich das Einzige, was mein panisches Gehirn sich ausdenken konnte. Ich drehte mich um und ging in die entgegengesetzte Richtung. So getan, als hätte ich ein anderes Ziel. Er fuhr hinter mir her und rief, »Wohin gehst du?« Ich log professionell. »Oh, ich gehe zu einer Freundin.« Ich versuchte ganz locker zu klingen, als wäre es ein normaler Spaziergang zum Haus meiner angeblichen Freundin, nichts Ungewöhnliches. Aber er ließ nicht locker. Er kam näher und fragte, »Wo wohnt deine Freundin?« Ich murmelte vage weiter und ging weiter. Dann sagte er, »Komm mit mir.« Ich erstarrte, mein ganzer Körper angespannt wie ein Reh, bereit zur Flucht. »Ich kann nicht. Ich gehe zu meiner Freundin«, stotterte ich. Und er sagte es noch einmal, diesmal viel ernster. »Du musst wirklich mit mir kommen.« In diesem Moment liefen mir die Haare zu Berge. Meine Hände zitterten und mein Herz schlug, als würde es mir aus der Brust springen. Ich zwang ein »Nein, tut mir leid, ich muss gehen« heraus und begann schnell in Richtung der nahegelegenen Kirche zu gehen, so getan, als würde ich nicht durchdrehen. Ich hörte das Rauschen seines Fahrradreifens hinter mir. Er folgte mir, aber hielt etwas Abstand. Fast so, als würde er auf etwas warten. Ich überlegte verzweifelt, wie ich ihn loswerden konnte, ohne dass er sah, wo ich wohnte, als ein Auto in die Sackgasse vor mir fuhr. Es hielt in seiner Nähe und die Fahrerin öffnete das Fenster. Eine Frau mittleren Alters sprach mit ihm, als würden sie sich kennen. Oder sie fragte nur nach dem Weg, keine Ahnung. Ich blieb nicht, um es herauszufinden. Sobald sie ihm Aufmerksamkeit schenkte, drehte ich mich um und rannte, als hinge mein Leben davon ab. Ich rannte wie noch nie zuvor nach Hause, nicht einmal im Sportunterricht, wenn Mrs. Simmons uns mit Süßigkeiten lockte. Ich stürmte durch die Haustür, keuchend. Mein Vater, der halb vor dem Fernseher saß, merkte sofort, dass etwas nicht stimmte. Ich erzählte ihm die Geschichte zwischen Atemzügen. Er stimmte zu, dass es super beunruhigend war, machte aber auch die typische Geste eines Vaters, der es herunterspielt. Meinte, der Junge wolle wahrscheinlich niemandem etwas tun. Er verstehe nur die sozialen Signale nicht. Und ja, vielleicht. Aber trotzdem, dieses »Du musst mit mir kommen«, nein, das ist nicht normal. Als ich an der East Hollow High anfing, sah ich ihn manchmal hinter einem der Gebäude mit einer Gruppe von Jungs. Zum Glück kam er nie näher. Was mir immer im Gedächtnis blieb, war der erste Zettel, den er mir gab. Er war mit Matt unterschrieben. Aber als ich ein Jahr später zur Abschlussfeier meines Cousins ging, er schloss dieselbe Schule ab, sah ich den Namen des Typen im Programm. Und es war überhaupt nicht Matt. Ein völlig anderer Name. Super seltsam, oder? Das letzte Mal, dass ich ihm begegnete, war vor etwa einem Jahr. Ich war 18 und wollte mich mit Freunden an derselben Kirche treffen. Auf der Straße, auf der wir uns früher trafen. Ich ging ruhig, als ich ihn wieder sah. Sofort Panik. Jahre waren vergangen, aber mein Körper erinnerte sich noch an dieses Gefühl im Magen. Ich zog mein Handy heraus und schrieb meiner Freundin über die App. Versuchte ruhig zu klingen, was natürlich nicht gelang. Ich bat sie, schnell zu kommen, weil ich sah, wie er begann, mir zu folgen. Diesmal kam er nicht so nah, aber er folgte mir aus einiger Entfernung, im Schatten. Zum Glück verschwand er, sobald ich die Straße zur Kirche überquerte, in eine andere Richtung, als wollte er nicht, dass viele Leute ihn sahen. Das Auto meiner Freundin stand schon geparkt. Zum Glück. Ich ging hinein und erzählte alles, was passiert war. Seitdem bin ich aus Fairview in eine völlig andere Stadt gezogen. Und ehrlich gesagt hoffe ich, dass dieses Kapitel jetzt abgeschlossen ist. Trotzdem fühlt sich ein Teil von mir schuldig, als wäre er vielleicht nur ein unbeholfener, einsamer Typ gewesen, der keine Ahnung hatte, wie beängstigend er wirkte. Aber egal, was es war, mir hat es richtig Angst gemacht. Als ich ungefähr 19 Jahre alt war, in meinem zweiten Jahr an der Pine Hill University, geschah diese seltsame Situation. Technisch gesehen lebte ich noch bei meiner Mutter und meinem Stiefvater, aber ehrlich gesagt war ich fast nie zu Hause. Meine beste Freundin Jess hatte eine kleine WG-Wohnung nur ein paar Blocks vom Campus entfernt und wir verbrachten praktisch die Hälfte der Woche dort. Ich schlief viele Nächte auf ihrem Sofa, mehr als ich zählen könnte. Es machte einfach alles einfacher, weil wir viele frühe Kurse zusammen hatten. An einem Mittwochnachmittag, etwas kühl, aber angenehm, saßen Jess und ich herum, um die Zeit zwischen den Kursen totzuschlagen, an diesen Metallpicknicktischen in der Nähe des Studentenwerks. Wir redeten über Unsinn. Ich glaube, es ging um irgendeinen lächerlichen TikTok-Trend, den alle ausprobierten, während wir auf unseren nächsten Kurs warteten, der in etwa 40 Minuten begann. Dann tauchte dieser Typ auf, der überhaupt nicht zu den Studenten passte. Er wirkte so um die 36 Jahre alt, hatte fettige, unordentliche Haare und Kleidung, die wahrscheinlich seit Monaten keine Waschmaschine gesehen hatte. Definitiv sah er nicht wie ein Student aus, oder wenn doch, sollte er dringend Hygiene 1.1 wiederholen. Er richtete seine Aufmerksamkeit auf Jess und begann seltsame, sarkastische Komplimente zu machen. Kein Charme, nur unangenehm. Jess versuchte höflich, ihn abzuwehren, aber er bestand immer weiter, immer aufdringlicher. Irgendwann legte er die Hände auf den Picknicktisch und beugte sich zu nah heran, wie ein Bösewicht aus einem Horrorfilm. Instinktiv lehnten wir uns zurück, um wenigstens einen kleinen Abstand zwischen uns zu bringen. Ich bemerkte, dass Jess bewusst ruhig blieb und immer wieder »Nein, danke« wiederholte. Aber der Typ wich nicht zurück. Er errötete und brüllte plötzlich, dass sie überheblich sei und andere Dinge, die ich mir gar nicht merken will. Mir wurde übel. Wir trafen die unausgesprochene Entscheidung, unsere Sachen zu packen und zum Kunstgebäude zu gehen, wo unser nächster Kurs stattfand. Als wir über den Campus gingen, sah ich ihn aus dem Augenwinkel. Ja, er folgte uns, blieb weit genug entfernt, um nicht so offensichtlich zu sein, aber nicht so weit, dass er verschwand. Als wir ins Gebäude gingen, blieb er draußen und schlenderte umher, als würde er auf etwas warten. Mir wurde unglaublich unheimlich. Nach dem Kurs entschieden wir, zurück zu Jess Wohnung zu gehen, anstatt irgendwo herumzubleiben. Es waren etwa 10 Minuten zu Fuß vom Campus. Auf halbem Weg flüsterte Jess mir zu, ich solle hinter uns schauen. Natürlich, der Typ war wieder da und folgte uns. Wir eilten die letzten Blocks mit klopfendem Herzen. Glücklicherweise schloss die Haustür automatisch und als er ankam, waren wir bereits drin. Es half, dass das Gebäude riesig und fast ein Labyrinth war, mit vielen Studenten, die dort lebten, sodass er nicht leicht herausfinden konnte, wo wir waren. Ihre Wohnung war im 6. Stock. Drinnen sahen wir aus den Jalousien und ja, er war immer noch draußen und schlich in der Nähe des Parkplatzes umher. Wir versuchten uns abzulenken, indem wir Mac and Cheese aus der Packung machten und schlechten Fernsehkram schauten. Nach einer Weile schauten wir wieder nach draußen und es schien, als sei er weg. Vielleicht. Wir waren uns nicht hundertprozentig sicher, aber es reichte, um uns etwas zu entspannen. In dieser Nacht blieb ich bei Jess. Es war nichts Ungewöhnliches, aber nach dem Erlebten hatte ich keine Lust, allein nach Hause zu gehen. Ein paar Tage später rief Jess panisch an. Sie war völlig aufgelöst. Es stellte sich heraus, dass sie denselben Typen wiedergesehen hatte, diesmal in einem Auto. Sie sah ihn vor einem der Gebäude parken, in dem sie Musikunterricht hatte. Als sie zu einem anderen Raum ging, bemerkte sie, dass er langsam vom Steuer aus folgte. Sie versuchte ihn abzuschütteln, indem sie durch Gassen und Seitenstraßen des Campus ging. Aber nein, er klebte wie ein Floh. Wir dachten, er wollte wahrscheinlich ihre Routine lernen oder so etwas, was mir noch mehr Gänsehaut bereitete. An diesem Tag, nachdem Jess das Gebäude betreten hatte, folgte der Typ ihr zum Glück nicht hinein. Aber sie war immer noch sehr betroffen. Und ehrlich gesagt, ich auch, nur beim Zuhören. Ich fragte mich, warum er so besessen von ihr und nicht von mir war. Es ging nicht darum, dass ich mit ihm zusammen sein wollte, aber es machte mich paranoid zu denken, dass vielleicht auch jemand mir folgte und ich es nicht bemerkte. Wir beschlossen, dass es Zeit war, den Campus-Sicherheitsdienst zu informieren. Jess ging am nächsten Morgen zu ihrem Büro, erklärte alles das Folgen, das Herumschleichen, die ganze unheimliche Saga. Sie machten Notizen und versprachen, ein Auge auf die Situation zu haben, was, seien wir ehrlich, nicht wirklich beruhigend war. Sie sagten, dass sie, solange nichts Offizielles passiere, etwas eingeschränkt seien. Es war nicht der Vertrauensschub, den wir gebraucht hätten. Danach versprachen Jess und ich, uns auf dem Campus nicht mehr allein zu sein, es sei denn, es war absolut notwendig. Ich erwähnte sogar, dass die Schule überall Kameras hatte, sodass sie ihn vielleicht so aufspüren könnten, aber es schien, dass sie ohne konkretes Fehlverhalten nicht viel tun konnten. Ein paar Nächte später arbeitete ich spät an einem Gruppenprojekt, als mein Telefon explodierte. Jess, praktisch hyperventilierend. Sie hatte den Typen wieder gesehen. Sie kam gerade aus einer nächtlichen Lernsession und boom, er folgte ihr mit dem Auto bis zum Gebäude. Sie sagte, sie sei in ihrer Wohnung eingeschlossen und schaute durch die Jalousien. Aber er ging nicht weg. Da rief sie mich an. Ich sagte ihr, sie solle durchhalten. Ich war noch auf dem Campus und konnte schnell dort sein. Als ich ankam, stand natürlich ihr Auto draußen. Er saß da und starrte den Eingang an, wie aus einem schlechten Kriminaldokumentarfilm. Ich rief Jess an und sagte, sie solle mich reinlassen, aber es gab eine seltsame Verzögerung. Während ich an der Tür wartete, sah ich zurück und, kein Scherz, er war schon aus dem Auto ausgestiegen und lief direkt auf mich zu. Alle Instinkte sagten mir zu rennen, aber er war zu nah. Wenn ich weggelaufen wäre, wusste ich nicht, was passieren würde. Auch zwang ich stattdessen ein unbeholfenes Lächeln, tat so, als wäre alles normal und starrte intensiv auf mein Telefon. Er blieb neben mir stehen und schwieg. Es waren die längsten 30 Sekunden meines Lebens. Ich schrieb Jess panisch, dass sie mich nicht reinlassen solle. Ich würde ihn nicht reinlassen. Zum Glück las sie es und sagte mir, ich solle zur Hintertür gehen. Ich wartete, bis ich glaubte, eine Chance zu haben, und schlich dann an der Seite des Gebäudes vorbei. Ich sah immer wieder zurück, aber lange Zeit sah ich ihn nicht. Mein Herz raste. Ich bog um die letzte Ecke, sah die Hintertür und rannte praktisch darauf zu. Ich wartete, was sich wie Stunden anfühlte, wahrscheinlich aber weniger als eine Minute, bis Jess die Tür einen Spalt öffnete. Gerade als ich hindurchschlüpfte, sah ich aus dem Augenwinkel Bewegung. Er rannte die Seite des Gebäudes entlang, direkt auf uns zu. Jess hatte ihn nicht gesehen. Sie zog mich sofort hinein und wir schlossen die Tür gerade noch rechtzeitig. In dieser Nacht blieben wir im Wohnzimmer, verängstigt und uns überlegend, was wir tun sollten. Wir entschieden, dass wir kein Spiel mehr spielen würden. Am nächsten Morgen gingen wir wieder zum Sicherheitsbüro, forderten ein weiteres Treffen und machten deutlich, wie ernst alles war. Diesmal schien man uns ernst zu nehmen. Sie sagten, sie würden eine richtige Untersuchung einleiten und uns auf dem Laufenden halten. Jess und ich vereinbarten, dass wir, wenn sich innerhalb einer Woche nichts änderte, die Polizei rufen würden, ohne Ausreden. Ein paar Tage später erhielt Jess einen Anruf. Das Sicherheitsteam des Campus hatte den Typen identifiziert. Es stellte sich heraus, dass er nicht einmal an unserer Schule eingeschrieben war. Ein Fremder, der herumschlich. Sie übergaben ihm eine offizielle Mitteilung, sich vom Campus fernzuhalten, sonst würden sie selbst die Polizei rufen. Ich kann das Gefühl der Erleichterung, das wir dabei hatten, nicht beschreiben. Es nahm die Angst nicht über Nacht weg, das ist sicher. Wochenlang schaute Jess weiterhin aus den Fenstern, bevor sie ihre Wohnung verließ, und ich ertappte mich selbst dabei, über die Schulter zu schauen, wenn ich nach Hause ging. Obwohl sie eindeutig das Ziel war, traf es uns beide stark. Aber ehrlich gesagt, stärkte all das unsere Freundschaft noch mehr. Wir standen immer füreinander ein, und das werde ich immer schätzen. Sehr gut. Lass mich ein bisschen Kontext geben, bevor ich die Geschichte erzähle. Ich war damals etwa 17 Jahre alt. Es war Herbst 2012. Fast ein Jahr zuvor war ich von Honduras in diese raue Gegend von Camden, New Jersey gezogen. Aus irgendeinem Grund dachten die Leute immer, ich sei viel älter, als ich tatsächlich war. Im Ernst. Fremde schätzten mich auf etwa 22 Jahre. Vielleicht lag es an den Narben auf meinen Wangen oder daran, dass ich mit 17 schon eine Glatze trug. Außerdem war ich ungefähr 1,75 Meter groß, also wirkte ich definitiv nicht wie ein typischer Teenager. Jedenfalls, wie gesagt, diese Gegend war kein Spielplatz. Ständige Schreikämpfe, Schüsse in der Ferne, alles Mögliche. Aber trotzdem hatte ich mich nie bedroht gefühlt. Bis zu jener Nacht. Es war Anfang November und es war schon eiskalt, was alles noch deprimierender machte. Meine Mutter bat mich, gegen 21 Uhr in den Spirituosenladen im Lebensmittelgeschäft zu gehen. Sie brauchte ein paar Snacks und Sachen für den nächsten Tag, weil sie nicht da sein würde. Sie gab mir $25 in bar und außerdem ihre EBT-Karte. Bevor du mich verurteilst, ja, ich weiß. Es klingt komisch, sein jugendliches Kind nachts loszuschicken, aber ehrlich gesagt hatte sie schon ein paar Drinks intus und wenn sie trinkt, ist ihr alles egal. So ist das nun mal. Der Spirituosenladen war ungefähr 9 Blocks von unserer Wohnung entfernt. Etwa 10 Minuten zu Fuß, wenn man nicht stehen blieb. Ich fühlte mich nicht wohl dabei, mit Bargeld durch ein etwas zwielichtiges Viertel zu laufen. Rezept für ein Desaster. Außerdem muss ich sagen, dass mein Englisch damals eine Katastrophe war. Ich lernte erst seit etwa 5 Monaten, also konnte ich antworten, wenn mich jemand ansprach. Aber es war ein Kampf für uns beide. Ich komme im Laden an und merke sofort, dass es drinnen praktisch tot ist. Abgesehen vom Kassierer waren nur 2 andere Typen da. Sie wirkten in etwa in meinem Alter, vielleicht jünger. Sie flüsterten leise miteinander, aber sobald die Tür aufging, drehten sich beide sofort zu mir um. Und Mann, der Blick, den sie mir zuwarfen, ich wusste sofort, dass sie mich einschätzten. Ohne Zweifel. Ich versuchte ruhig zu bleiben und ging zu einem Gang in der Nähe, wo sie standen. Sie sagten nichts, sahen mich nur aus den Augenwinkeln an. Ich spürte es in meiner peripheren Sicht, als würden Laserstrahlen mich verbrennen. Der aggressivste wirkte wie ein schwarzer Junge, vielleicht 16 Jahre alt. Er trug abgenutzte Timberlands, sehr weite Jeans, ein locker sitzendes weißes T-Shirt und eine halbgeschlossene orange gesteppte Jacke. Sein Haar war kurz und verwuschelt Afro. Er war nicht sehr groß, vielleicht 1,62 Meter. Ich dachte mir, okay, wenn er schlägt, kann ich mich vielleicht verteidigen. Der zweite Typ sah genauso kalt aus, wirkte ein bisschen älter, etwa 19. Auch schwarz, mit schwarzen Adidas-Hosen und einem Vintage-Iverson-Shirt, darunter ein weißes T-Shirt. Er hatte einen hohen, voluminösen Schnitt, wie aus einem Rap-Video der frühen 90er. Ehrlich gesagt war er etwa so groß wie ich, vielleicht 1 Zentimeter größer, wenn man das Haar mitzählte. Beim Einkaufen bin ich etwas langsam. Ich nehme mir gern Zeit. Diese Nacht war keine Ausnahme. Ich verbrachte etwa 3 oder 4 Minuten damit, durch den schmalen Laden zu schlendern. Mit $25 konnte man damals eine Menge Snacks kaufen, also wollte ich mich nicht hetzen. Währenddessen standen die beiden Typen weiterhin da, kauften nichts, taten nicht einmal so, als würden sie. Sie hingen einfach herum und beobachteten mich. Irgendwann musste ich durch denselben Gang, in dem sie standen. Ich schaute zum Kassierer, in der Hoffnung, dass er wenigstens so tun würde, als bemerke er die seltsame Situation. Aber nichts. Der Typ war wie weggetreten, völlig zombifiziert. Ihm war alles egal. Ich öffnete die Kühlschranktür, um ein Getränk zu greifen, und gerade als ich die Hand ausstreckte, hörte ich ein leises, wütendes Flüstern. »Gib mir dein Geld.« Sein Englisch war klar, obwohl meins miserabel war. Ich erstarrte, stammelte aber: »Ich habe kein Geld, sorry.« Wahrscheinlich klang es wegen meines Akzents seltsam, denn sie sahen einen Moment lang verwirrt aus. Ich griff nach einer Flasche Sprite, versuchte normal zu wirken, als der Größere erneut knurrte, diesmal etwas lauter: »Gib mir dein verdammtes Geld!« An diesem Punkt hatte ich wirklich Angst. Der Kassierer kümmerte sich immer noch nicht, obwohl die beiden Teenager seit 20 Minuten dastanden und nichts taten, außer mich anzustarren. Man hätte denken können, er würde wenigstens aufschauen, aber nein, hätte genauso gut eine Pappfigur sein können. Ich machte langsam ein paar Schritte zurück. Die beiden standen da, das Gesicht vor Wut verzogen. Klingt dramatisch, ich weiß, aber in diesem Moment hatte ich wirklich das Gefühl, sie könnten mich töten. Ihre Augen waren leer, voller Zorn. Mir lief ein Schauer über den Rücken. Ohne nachzudenken ließ ich alles fallen, was ich in den Händen hatte. Chips, Getränk, alles, und rannte zur Tür. Ich senkte den Kopf und trat in die kalte Nacht hinaus. Aber als ich zurückblickte, sah ich sie dort stehen, die Hände zusammen wie beim Beten. Es war gruseliger, als wenn sie mich sofort verfolgt hätten. Ich blieb nicht, um herauszufinden, was zum Teufel das sollte. Ich begann schnell auf dem Gehweg zu laufen. Das Herz hämmerte in der Brust. Ich erinnerte mich, dass es ein kleines Geschäft etwa 4 oder 5 Blocks entfernt gab. Also ging ich dorthin, versuchte nicht panisch zu wirken. Ich schaute alle paar Sekunden über die Schulter, um zu sehen, ob sie mir folgten. Und weil meine Überlebensinstinkte anscheinend an diesem Abend abwesend waren, entschied ich mich, durch eine ekelhafte Gasse zu gehen, anstatt auf der Hauptstraße zu bleiben. Großer Fehler. Die Gasse roch nach heißem Müll und Traurigkeit. Während ich mich hindurchkämpfte, hörte ich plötzlich jemanden hinter mir schreien: »Hey, wir bringen dich um, du Mistkerl!« Ich verstand nicht jedes Wort wegen meines schlechten Englisch, aber der Ton war eindeutig. Reiner Hass. Ich drehte mich um und, klar, es waren die beiden. Etwa 20 Meter entfernt, silhouettiert unter einer kaputten Straßenlampe. Kein Scherz. Der Kleinere zog eine Pistole und schoss 2-mal auf mich. Mein ganzer Körper reagierte automatisch. Meine Beine bewegten sich von selbst. Ich rannte, als hinge mein Leben davon ab, weil es tatsächlich davon abhing. Ich hörte auch ihre Schritte auf dem Asphalt. Nach diesen 2 Schüssen feuerten sie jedoch nicht mehr. Ich schwöre, ich bin nie so schnell gerannt wie in diesem Moment, wie ein olympischer Sprinter. Ich dachte, sie hätten mich schon fast eingeholt, und vielleicht war das wahr. Sie waren jung und hätten mich sicherlich erreichen können, wenn sie wollten. Nach einer gefühlten Ewigkeit sah ich ein Popeyes etwa 7 oder 8 Blocks vom Laden entfernt und stürmte hinein wie ein Verrückter. Ein paar Leute blickten von ihrem Essen auf, aber mir war es egal. Ich ging direkt auf die Toilette, schloss ab und sperrte mich in eine Kabine ein. Ich setzte mich auf die Toilettenbrille, komplett angezogen, und versuchte zu verarbeiten, dass sie mich fast wegen $25 und einer Tüte Chips getötet hätten. Rückblickend bin ich mir ziemlich sicher, dass sie mir nach dem Laden gefolgt sind, aber genug Abstand hielten, damit ich es nicht bemerkte. Hätten sie gewollt, hätten sie mir in den Rücken schießen können, ohne dass ich es merkte. Der Gedanke machte mich fertig. Ich versteckte mich etwa eine halbe Stunde auf der Popeyes-Toilette, hörte auf jedes Geräusch, dass jemand hereinkam. Nichts passierte, Gott sei Dank. Schließlich öffnete ich ein wenig die Kabinentür und kam langsam heraus. Die Frau an der Kasse sah mich seltsam an, als wüsste sie nicht, ob ich den Laden ausrauben oder ohnmächtig werden würde. Sie fragte, ob alles in Ordnung sei, und ich, Idiot, sagte nur: »Ja, alles gut«, als ob ich nicht gerade einem Mordversuch entkommen wäre. Definitiv nicht mein bester Moment. Als ich Popeyes verließ, fühlte ich mich überhaupt nicht sicher. Ich rannte in eine nahegelegene Gasse, sah aus wie ein Drogensüchtiger, suchte nach einem Fahrrad oder irgendetwas, um schneller wegzukommen. Das Glück war mir erstmals an diesem Abend hold. Ich fand ein rostiges Fahrrad an einem Container. Ich zögerte nicht, stieg auf und trat in die Pedale, als hinge mein Leben noch immer davon ab. Endlich zu Hause versuchte ich normal zu wirken. Meine Mutter, noch halb betrunken, lallte: »Wo ist das Essen?« Ich zuckte mit den Schultern und sagte, der Laden sei geschlossen. Totale Lüge. Aber ich wollte den ganzen Horror nicht in diesem Moment erzählen. Ich ging direkt in mein Zimmer und starrte an die Decke, überlegte, ob ich es jemandem erzählen sollte. Ich wusste, dass meine Mutter durchdrehen und die Polizei rufen würde. Nein, das wollte ich nicht, besonders als Neuankömmling im Land, der kaum Englisch sprechen konnte. Nach dieser Nacht ging ich wieder in den Laden, aber nur tagsüber und wenn mehr Leute da waren. Ich suchte nach den beiden, aber zum Glück habe ich sie nie wieder gesehen. Ich warf sogar die Mütze weg, die ich an diesem Abend trug, in der Hoffnung, dass sie sich daran erinnern könnten. Ich glaube nicht, dass das viel geändert hätte. Wenn sie wollten, kannten sie bereits mein Gesicht. Nach etwa 6 Monaten zogen wir aus diesem gefährlichen Viertel in eine etwas bessere Gegend in Trenton. Ich war noch nie glücklicher, einen Ort hinter mir zu lassen. Fast 13 Jahre sind vergangen und ich habe die Typen nie wieder gesehen. Bestmögliches Szenario. Ich weiß immer noch nicht, warum sie mich fast umgebracht hätten. Im Grunde wegen nichts. Aber ich bin froh, dass ich lebend davongekommen bin. Jetzt bin ich 29, spreche endlich fließend Englisch und lebe nicht mehr in der Nähe von Trenton. Traurig ist nur, dass die Stadt laut allem, was ich hörte, schlechter geworden ist, seit ich weg bin. Ich glaube, ich bin gerade noch rechtzeitig entkommen. Jedenfalls, wenn jemand Fragen zu dieser verrückten Nacht hat, fragt ruhig. Und ernsthaft, passt da draußen auf euch auf. Man weiß nie, wie schnell eine normale Nacht zum Albtraum werden kann.